Es geht tatsächlich so ein bisschen um die Techniken hinter ChatGPT. Ich hatte mir so einen kleinen Spaß vorbereitet, mein erstes Bild. Ihr habt hier mal diesen Begriff KI gehört und der Track nennt sich auch heute KI. Und ich finde es mal so ein bisschen irreführend. Gibt es eine lange philosophische Diskussion, was ist KI, was ist nicht KI? Da kommen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen drauf zurück. Aber in jedem Fall geht es mir eigentlich so ein bisschen darum, zwischen dem Hype und ein paar interessanten kleinen mathematischen Grundlagen zu trennen. Und das war so ein bisschen die Motivation für die ganze Geschichte. Es geht um Transformer und das ist mir so ein Begriff aus meiner Kindheit, gruselige Fernsehserien und Filme, zumindest als ich Kind war. Das meine ich nicht damit. Es ist ein Begriff, der hat sich irgendwie für mich dann umgeprägt über die Jahre, weil Transformer sind heute eine Komponente, nicht die einzige, aber eine wichtige Komponente, die diese Sprachmodelle, die ihr alle kennt, und die, sagen wir mal, diesen KI-Hype ausgelöst haben, den wir jetzt alle die letzten 5, 6 Jahre beobachten, überhaupt möglich gemacht haben. Und die zugrunde liegende Technik ist schon doch recht faszinierend. Alles hat so ein bisschen für die meisten von euch mit einem Paper angefangen. Ein Paper von 2017 ungefähr von so ein paar Leuten von Google. Und falls einige von euch heute gegen 11.30 Uhr in diesem Raum war, da war eine wunderbare Präsentation, zu im Prinzip dem gleichen Thema. Ich möchte das jetzt nicht besonders redundant halten. Ich gucke mir ein paar andere Sachen an, aber ich sag mal, ich versuche einen zweiten Blickwinkel zu geben. Aber falls euch das hier nochmal in mehr Tiefe interessiert, würde ich euch dringend auch nochmal die Aufzeichnung von heute 11.30 Uhr bis 13 Uhr in diesem Raum empfehlen. Titel und Namen bekommt ihr dann nochmal am Ende von meinem kleinen Vortrag. Attention is all you need war das, sag mal, das Paper, was hier vieles revolutioniert hat und was überhaupt erstmal möglich gemacht hat, dass diese Computer heute so schnell mit euch quatschen können. Also sprich, dass das mit der Rechenleistung, die wir heute haben, mehr zu einem Produkt geworden ist. Weil, ich sag mal, vorher waren es sicherlich akademische Experimente, aber heute kann man das kaufen und auch seine eigenen Daten optimieren. Das kann man theoretisch selber machen, das kann man als Dienstleistung einkaufen. Also sprich, wir reden jetzt nicht mehr von einem rein akademischen Thema, sondern von einem Produkt. Und das ist schon eine recht interessante Entwicklung aus meiner Sicht. Maschinelles Lernen und KI. Ich muss das immer wieder Leuten erklären, KI ist eine philosophische Geschichte, maschinelles Lernen ist das, wovon wir hier reden. Und ich möchte wirklich diesen Begriff ein bisschen auseinanderhalten. Künstliche Intelligenz ist für mich etwas aus Science-Fiction-Büchern und etwas, über das man ja lange sich unterhalten könnte. Wie testet man das, wie stellt man das fest und ähnliches. Und maschinelles Lernen ist das, was, denke ich mal, schon ein bisschen zeitiger, 2016, 17, so durch Sachen wie TensorFlow ein Thema geworden ist für viele Menschen. Das Thema selbst ist viel, 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 viel älter, aber der Massen zugänglich gemacht und in so einer nicht-mathematischen Forschungsdisziplin, würde ich sagen, so ungefähr in dieser Zeit. Und eines der klassischsten Probleme damals waren Bildklassifikationen. Ich denke mal, viele von euch, die so ein bisschen affin sind in dem Thema, haben bestimmt mal versucht, Ziffern zu erkennen, Buchstaben zu erkennen, Katzen und Hunde auseinanderzuhalten oder zu festzustellen, was hiervon tendenziös ist und was davon einfach nur lieb und nett und kuschelig ist. Also das überlasse ich jetzt eurer Klassifikation, da äußere ich mich nicht weiter dazu. Und auch ein schönes Beispiel, das habe ich mal in einem schicken Buch gefunden, also eine der besten Einführungen, die ich zum maschinellen Lernen je gelesen habe. Der gute Autor hatte Videoklassifikation für Google gemacht. Mir ist leider der Name entfallen, das kann ich euch dann noch raussuchen. Und er schrieb, dass im Prinzip, wenn man das so ganz trocken betrachtet, auch schon eine lineare Regression, maschinelles Lernen ist. Worum geht es am Ende des Tages? Also ihr habt ein paar Datenpunkte, das sind eure Trainingsdaten im weitesten Sinne. Ihr lernt ein System an, bei einer linearen Regression fittet ihr einfach nur zwei Parameter, M und N, auf eine Linie. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit zu interpolieren und zu extrapolieren, also im weitesten Sinne Vorhersagen zu treffen. Und nach der heutigen Definition ist das maschinelles Lernen. Und wenn ihr jetzt so größere Consulting-Firmen fragt, ist es auch genau das, was die euch da verkaufen für teuer Geld. Achtet also bitte darauf, von wem ihr euch wie übers Ohr hauen lasst. Das ist ein Thema. Wie komme ich jetzt in die ganze Geschichte rein? Jetzt müsste ich kurz eigentlich erklären, wie ich jetzt dazu gekommen bin, damit ihr den Rest der ganzen Geschichte versteht. Ich habe vor vielen Jahren mal in der Geophysik angefangen, aber das ist schon lange, lange her. Bin da etwas in die Raumfahrt abgeglitten und mittlerweile berate ich Leute hauptsächlich um Hochleistungsrechnen, beraten, entwickeln, trainieren, also alles, was da so anfällt und entwickle natürlich auch selbst. Eines der Themen, was dabei immer interessant ist, wie nutzt man die Rechenleistung aus, die man hat, und ein wiederum daraus heißes Thema ist, wie rechnet man eigentlich auf GPUs, also auf Grafikkarten. Das unten im Bild ist eine NVIDIA-GPU, so eine mittlere Größe von den, sagen wir mal, also von den, wie sagt man, professionellen, eine A5000. Das ist so ein Teil, mit dem man schon so Modelle ein bisschen ausspielen kann. 24 GB VRAM, wie ihr heute in dem Vortrag 11:30 Uhr gehört habt. Das ist so eine mittlere Größe zum Spielen. Es ist nicht zum Trainieren geeignet, aber man kann eine ganze Menge schon damit erreichen. Und damit beschäftige ich mich technisch gesehen eigentlich für ganz andere Probleme. Aber irgendwie bin ich dann doch mal auf die Maschinenlerngeschichte wieder gestoßen, als ich einen Kunden hatte, der das erklärt haben wollte von mir. Was ist eigentlich ein Transformer und was passiert da? Und warum ist diese Rechenleistung und so weiter so wichtig? Da stellt sich raus, dass zu dem Paper noch eine zweite Komponente gehört. Die Rechenleistung ist erschwinglich geworden. Und diese Grafikkarten, die ihr seht, also die Dinger, die eigentlich mal für Spiele entwickelt worden sind, können ein Ding fantastisch, nämlich lineare Algebra. Und alles mit Matrizen und Vektoren, also sprich Matrix-Matrix-Multiplikation und Skalarprodukte und alles, was ihr so aus dem ersten Studienjahr Mathematik-Grundlagen irgendwo mal gesehen haben könntet. Und genau darauf möchte ich mich ein bisschen konzentrieren, dass man ein bisschen besseren Zugang zu der ganzen Geschichte kriegt. Eins sei noch gesagt an der ganzen Geschichte, ihr kennt bis jetzt Transformer und ChatGPT als ein System, was mit euch reden kann. Also die meisten betrachten das als eine reine Text- und Chat-Geschichte oder lassen das, gelegentlich auch Bilder machen. Aber ich möchte euch am Ende eins zeigen, wo der Kreis sich wieder schließt für mich. Es ist eine Technik, mit der man ganz andere Sachen machen kann. Man kann nämlich zum Beispiel auch Wettervorhersagen damit rechnen. Und das ist eine Technik, die extrem viel Potenzial hat. Also wir reden jetzt nicht nur von einfacher Bildgenerierung oder von Quatschen, sondern von einem Werkzeug, was man allgemein verwenden kann, wenn man dann weiß, wie und wenn man diese Begrifflichkeiten so ein bisschen versteht. Und was mich hier gereizt hat, war die ganzen Begriffe, die ihr heute schon 11:30 Uhr gesehen habt und die in diesem Paper Attention is All You Need vorkommen, so ein bisschen greifbarer zu machen, weil vieles davon ist aus meiner Sicht extrem abstrakt, wenn man einfach nur die Formel liest oder wenn man sich diese Matrixmultiplikation anschaut. Ich spiele mal mit ein paar einfachen Sätzen und wir gucken uns die meiste Zeit eigentlich was an, was nicht so richtig Transformer sind, sondern ich versuche so ein bisschen bei Markov-Ketten zu bleiben. Das wird dem einen und dem anderen schon was sagen. Es ist ein schön einfaches Konzept. Ich werde es auch gleich nochmal ganz in Ruhe an einem schönen Beispiel erklären. Wir tasten uns an einfachen Sätzen durch. Und falls ein oder andere von euch auch schon mal versucht hat zu recherchieren und ein schön anschauliches Beispiel zu finden für Transformer, dann werden die Beispielsätze vielleicht bekannt vorkommen, weil ich habe ein paar davon aus einem sehr bekannten Blogpost geklaut, den ich natürlich am Ende auch verlinke, keine Sorge. Ich würde ihn euch dringend nahelegen, er ist deutlich detaillierter als alles, was ich hier in einer Stunde leisten kann. Find my file ist einfach ein englischer Satz, hat drei Wörter und ist erstmal relativ banal. Und die erste prinzipielle Frage ist, wie interagiert euer Computer eigentlich mit Sprache? Also sprich, wir haben hier drei Wörter, das sind für uns haben die eine Bedeutung. Eine File ist eine Datei, ist eine Akte, irgendwas. Dann transportieren wir aber gleichzeitig hier noch, dass das eine Anweisung ist. Also hier sind viele, viele Konzepte für uns als Menschen drin enthalten. Euer Computer kann damit nicht umgehen, euer Computer braucht Zahlen. Das ist immer das Ende des Problems. Wie kommen wir also erstmal prinzipiell von diesen Wörtern zu Zahlen? Jetzt kann man ganz verschiedene Methoden anwenden, das werden sicherlich von euch auch viele wissen. Man könnte jetzt jeden Buchstaben einfach als eine Zahl betrachten, so wie euer Computer auch Buchstaben abspeichert. Also wir wählen irgendeine Codierung und arbeiten damit. Aber ein Konzept, was im maschinellen Lernen relativ wichtig ist, nennt sich One-Hot-Encoding. Auch das ist, dieser Begriff ist heute schon mehrmals gefallen. Ich wollte ihn einfach nochmal an einem schönen, simplen Bild veranschaulichen. Wir haben drei Wörter in unserem Vokabular, also das ist jetzt eine einfache Annahme. Der Duden in unserer Sprache hat irgendeine sechsstellige Zahl an Wörtern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir nummerieren die alle durch, das wäre eine Option. Jetzt haben wir eine Zahl, die ein Wort repräsentiert. Oder in diesem konkreten Fall, wir sagen, unser Vokabular hat drei Möglichkeiten. Wir haben also eine Vektorlänge 3 und das, jedes Wort darin ist als eine Position in dem Vektor repräsentiert. Sprich, wenn es das erste Wort ist, Files, dann ist auch die erste Position in dem Vektor 1. Das ist also quasi das eine heiße Element und die anderen zwei sind 0. Jetzt habe ich also eine Möglichkeit gefunden mit einem Vektor, der immer die gleiche Länge hat. Die Länge meines Vokabulars, ein Wort zu repräsentieren. Das zweite Wort, das Finden, wäre jetzt quasi das mittlere Element in dem Vektor und so weiter. Das nennt man One-Hot-Encoding, hat eine ganze Menge praktische Vorzüge, kann man viele lustige Sachen mitmachen und ihr werdet es vielleicht aus Klassifikationsproblemen kennen. Da beschreibt man typischerweise das. Bitte.
Das ist jetzt eine andere Reihenfolge als ein Beispiel. Ist das egal?
Das ist vollkommen egal. Das spielt gar keine Rolle. Also am Ende des Tages. Die Frage war, ich habe ganz unten im In meinem Slide steht, seht ihr, find my file. Ich habe den Satz nochmal reingeschrieben. Ne? Find ist das erste Wort in einem Satz, my das zweite Wort, file ist das dritte Wort. Und in dem Bild in der Mitte kommen files zuerst, find als zweites, my als drittes. Die Frage war, ob diese Reihenfolge irgendwas zu bedeuten hat. Und nein, sie hat nichts zu bedeuten, sondern du ordnest einfach nur erstmal prinzipiell einen dieser One-Hot-Vektoren einem deiner Wörter, deines Vokabulars zu. Also baust du im weitesten Sinne eine Tabelle auf. Mehr Bedeutung hat das erstmal bis hierher nicht. Ist vollkommen willkürlich, wie du das machst. Man kann dir jetzt, und jetzt kommt die Reihenfolge ins Spiel, um deine Frage zu beantworten, jetzt den Satz so repräsentieren. Ich habe drei Wörter, ich reihe drei dieser Vektoren aneinander. Dann habe ich so eine kleine Matrix aus Einsen und Nullen, die jetzt für meinen Computer schön einfach verständlich erstmal beschreibt, was der Satz ist. Jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, eine, das Thema ist ein riesiges, wunderschönes Forschungsthema, was man da alles so Schönes mitmachen kann und wie man das aufbauen kann, um diesen Satz mit einfachen Zahlen auszudrücken. Und ihr stellt auch was indirekt fest. Ich habe euch vorhin gesagt, dass diese Chips, die das Ganze möglich gemacht haben, Grafikkarten, wunderbar sind, um mit Vektoren und Matrizen umzugehen. Ihr seht hier Vektoren und genau das ist eigentlich auch das Ticket in diesen ganzen Weg rein. Wir reden jetzt ein bisschen über Vektoren. Was kann nämlich euer Computer ganz fantastisch? Er kann sowas wie Skalarprodukte rechnen. Also ihr multipliziert zwei Vektoren miteinander. Genau genommen ist es eine elementweise Multiplikation. Und ich habe den Vektor links, da stehen irgendwelche Zahlen drin, das spielt das überhaupt keine Rolle. Und Vektor rechts, naja, der hat fast zufälligerweise die gleichen. Und da seht ihr, kommt ein neuer Vektor raus, streng genommen. Und den kann ich auch noch aufsummieren, je nachdem, was ich will. Und da kommt ein Skalar raus, nehmen wir im Moment 5. Also sprich Element 0 mal 1 plus 1 mal 0 plus 1 mal 1 plus 2 mal 2 ist ein einfaches Skalarprodukt. Und das ist etwas, was euer Computer bzw. eine Grafikkarte, speziell eine GPU, sehr, sehr effizient kann. Okay, haben wir eine Operation. Was kann man mit dieser Operation so anstellen? Das ist ein ganz primitives Werkzeug. Man kann auch Übereinstimmungen suchen. Hier zum Beispiel. Also diese zwei Vektoren sind gleich. Und dadurch, dass sie gleich sind, kriegt man ein Skalarprodukt Summe 1 raus. Ihr seht, die Nullen heben sich gegenseitig auf, da passiert nichts. 1 mal 1 wird durchgezogen, an der Stelle sind die Dinger gleich und die Nullen wieder unten drunter heben sich gegenseitig auf. Wir kriegen Nullen raus, die Übereinstimmung ist 1. Haben wir zwei unterschiedliche One-Hot-Vektoren, das sind One-Hot-Vektoren, ihr habt exakt eine 1 drin und der Rest ist 0, haben wir keine Übereinstimmung. Das ist eine primitive Art, etwas zu vergleichen. Jetzt könnte man das natürlich rechentechnisch einfacher lösen, aber es ist eine schöne Art zu zeigen, dass diese Operation noch ein paar tiefere Bedeutungen hat. Ich kann damit auch Ähnlichkeiten mir anschauen. Also zwei Vektoren auf eine Art Ähnlichkeit prüfen. Ich kann damit Wahrscheinlichkeiten mir anschauen und ähnliche Spielereien. Und da seht ihr sowas zum Beispiel. Einfach so ein kleiner Gedankengang. Matrixprodukte sind der zweite Schritt. Manche nennen das auch Punktprodukte oder Matrix-Matrix-Multiplikation. Und das ist im weitesten Sinne etwas, was auf Skalarprodukten aufbaut. Auch wieder jeder, der durch eine Grundmathe-Vorlesung irgendwann mal leiden musste, denkt, wird das sicherlich kennen und hat das auch auf dem Papier irgendwann mal gerechnet. Vielleicht habt ihr sogar noch in der Schule irgendwann gesehen. In dem Falle müsst ihr euch vorstellen, dass einer der beiden Vektoren gekippt wird. In dem Falle der Vektor A. Und das Ganze gibt euch erstmal prinzipiell eine Zahl. Wenn man jetzt sagt, eine Matrix besteht aus mehreren Vektoren im weitesten Sinne. Jetzt habe ich auf einmal, A hat zwei Vektoren, zwei Zeilen, B ist nach wie vor nur eine Spalte. Seht ihr, bekommt aus einer Matrix-Matrix-Multiplikation wiederum eine Matrix oder einen Vektor raus. So weit, so gut. Das sind einzelne Skalarprodukte und wir sind wieder auf dem Territorium, was euer Computer ganz fantastisch rechnen kann. Größeres Beispiel noch einfach aus Spaß, ne? So sieht das dann aus. Und ihr seht auch einfach nochmal aus Spaß von Hot-Vektoren auf der linken Seite als A, gleich mal mehrere da reingepackt mit irgendetwas. Das könnten zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten sein. Springen wir einfach ein kleines Schrittchen weiter. Kommen wir wieder zurück zu den Satzbeispielen. Wir wollen uns Sätze anschauen. Show me my directories, please, also zeige mir irgendwie meine Ordner. Show me my files, please, also zeige mir meine Dateien. Und das dritte ist auch noch meine Anweisung, mir meine Fotos zu zeigen. Wir haben drei Sätze und sie unterscheiden sich im Wesentlichen nur in einem Wort. Und ja, wie kann man das irgendwie anders repräsentieren? Also wir gehen jetzt ein Level höher, wir gehen jetzt mal weg von den individuellen Wörtern und wir schauen uns an, was Sequenzen eigentlich sind, weil wir müssen noch was anderes im Computer verklickern. Wir müssen sagen, dass Wörter zusammen eine gewisse Bedeutung haben und dass es da Variationen gibt. Das hier, was ihr jetzt hier seht, ist eine sogenannte Markov-Kette. Also ich habe die drei Sätze, sie sind nochmal grau hinterlegt unten im Bild zu sehen. Habe ich euch einfach mal als so eine Markov-Kette hier auf das Bild geworfen. Show me my, die ersten drei Wörter, zeige mir mein. Und dann zweigt diese Kette in die drei Möglichkeiten auf. Aber das Bitte am Ende ist wieder bei allen Sätzen einheitlich. Jetzt könnte man sagen, man hat eine große Menge an Text analysiert und festgestellt, dass bei 20% der Fälle die Directories, also diese Ordner, gesucht werden, bei 30% die Dateien, bei 50% dann von mir aus die Fotos zum Beispiel. Und ausgehend von all diesen drei Optionen geht es immer mit 100%iger Wahrscheinlichkeit mit dem Wort Bitte weiter. Na, das ist eine Markov-Kette, das ist mal die grundlegende Idee. Erste Ordnung hier bezieht sich darauf, dass jedes Glied unmittelbar von seinem Vorgänger abhängig ist. Das heißt also, die Ordner und die Fotos und die Dateien sind von dem Mein, also My in dem Falle, abhängig, aber nicht mehr als das. Erste Ordnung. Einfach mal so kurz im Kopf behalten, es geht nur um das eine Wort davor. Jetzt kann man Markov-Ketten noch anders repräsentieren. Und jetzt kommen wir wieder zurück, so ein bisschen in Richtung von den Transformern. Man kann die Dinger nämlich als Matrix schreiben. Und jetzt seht ihr die gleichen Wahrscheinlichkeiten, die ihr gerade gesehen habt, diese Übergangswahrscheinlichkeiten, einfach mal in die Matrix reingeplottet. Und wenn ihr jetzt in die vierte Zeile schaut, bei dem My, da seht ihr die Wahrscheinlichkeiten, dass das My mit 20% auf Directories übergehen kann, wenn er Directories als Spalte versteht. Und mit 30% auf die Files, wiederum die Files als Spalte verstehen und so weiter. Und alle anderen Übergänge, die sind eindeutig geregelt. Die sind mit einer 1, also mit 100% gekennzeichnet. Und alle Übergänge, die nicht vorkommen, sind eine 0. Und jetzt haben wir also quasi den Satz, oder beziehungsweise diese Markov-Kette, in eine Matrix zerlegt. Und wir haben eine nette Möglichkeit gefunden, nicht nur eine Sequenz, sondern Variationen und ihre Wahrscheinlichkeiten zu beschreiben. Kernnachricht bei diesem Spiel, es geht also um Wahrscheinlichkeiten. Das Ganze ist ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. Welches Wort kommt als nächstes aus einer gewissen Konstellation raus? Oder, wir haben ja gerade erst gesagt, Wörter sind es eigentlich nicht mehr. Das ist nicht meins gewesen, es hat bloß den gleichen Klingelton. Okay, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Genau, welches Wort folgt auf das nächste mit welcher Wahrscheinlichkeit? Welche Zahl folgt auf die nächste mit welcher Wahrscheinlichkeit? Es geht also um Sequenzen. Und eine der Kernnachrichten von Markov-Ketten wie auch von Transformern ist, wir nehmen eine Sequenz aus Zahlen am Ende und versuchen, auf die nächste Zahl zu schließen. Hier in dem Fall, die Zahl ist ein Wort, aber das Wort ist technisch gesehen ein One-Hot-Vector und wir sind wieder bei einer Zahl. Jede Reihe an Zahlen ist also ein valides Ziel für diese ganze Geschichte. Jetzt kann man so ein bisschen die nächsten Spielereien machen und das ist einfach nur wieder aus diesem wunderbaren Blogpost, wo jemand sich viel Gedanken gemacht hat, wie man das visualisieren kann. Ich bin diesem Mensch sehr dankbar. Was passiert, wenn man ein Matrix-Produkt zum Nachschlagen verwenden will, also für eine Query? Und da könnte ich sozusagen diese Zeile mit dem My, also das ein One-Hot-Vector genau genommen, da mit dieser Wahrscheinlichkeitsmatrix multiplizieren. Und dann würde ich im Prinzip mir die Zeile rausziehen mit den Wahrscheinlichkeiten für das My. Ich kann also sozusagen diese Multiplikation nicht nur als eine Möglichkeit sehen, Dinge zu berechnen, also auf Ähnlichkeiten zu prüfen, sondern ich kann auch gezielt damit Daten selektieren oder reduzieren. Und auch das ist ein Konzept, was in der ganzen Geschichte irgendwo wichtig wird. Wir gehen wieder auf Satzbeispiele und die Satzbeispiele werden langsam ein bisschen kruder, aber nicht erschrecken. Hier der erste Satz, ich lese ihn mal kurz auf Englisch vor. Check whether the battery ran down, please. Ich habe euch die zwei Wörter, die wichtig sind, markiert. Also prüfe bitte, ob die Batterie leer gelaufen ist. In einem englischen Beispiel ist das interessant, weil die Batterie und leer, also down, liegen hier ein Wort auseinander. Das Prädikat, das ran, liegt noch dazwischen. In dem zweiten Satz, check whether the program ran, please. Hier ist nur das Programm interessant und nach dem Ran, nach dem Laufen, kommt nichts mehr. Das Entscheidende an der ganzen Sache ist, wenn ich das Wort nach dem Ran verstehen will, muss ich wissen, was vor dem Ran gestanden hat. Ich habe auf einmal einen Abstand zwischen meinen Wörtern. Ich brauche also Kontext, der weiter als ein Wort entfernt liegt. Und die menschliche Sprache, das werdet ihr wissen, ist, sagen wir mal, etwas empfindlich daraufhin, Wörter Also es kommt in der Regel darauf an, was 10, 20, 30 oder in der Vergangenheit passiert ist, oder noch viel, viel mehr als nur ein Wort in der Vergangenheit. Unsere Sprache transportiert viel komplexere Dinge. Was passiert, wenn wir sowas beschreiben wollen? Das wäre erstmal wieder eine Markov-Kette. Aber wir spielen jetzt mit der Idee einer Markov-Kette zweiter Ordnung. Das, was ihr hier seht, ist im Prinzip noch eine erste Ordnung. Aber wir wollen auf das Konzept der zweiten Ordnung kommen, weil wir müssen jetzt zwei Wörter zurückschauen, um eine sinnvolle Vorhersage für das nächste Wort zu treffen. Wenn ihr euch dieses Diagramm anschaut, ist das nämlich noch nicht gegeben. Hier könnte nämlich auch das Programm leer gelaufen sein, und das ist absoluter Schwachsinn, sondern man müsste sich jetzt hier quasi immer für Paare von Worten so eine Verkettung aufbauen. Das ist eine Markov-Kette zweiter Ordnung. So wie es zweite Ordnung gibt, gibt es dritte, vierte, fünfte Ordnung, je nachdem, wie kompliziert ihr das Ganze aufbauen wollt. Das ist mal so prinzipiell die Idee. Jetzt geht es also darum, in die Vergangenheit zu schauen, ohne das ernsthaft zu übertreiben. Eine Markov-Kette erster Ordnung hatten wir schon als Wahrscheinlichkeitsmatrix aufgebaut. Ihr habt gesehen, die erste Ordnung für dieses konkrete Spiel bringt euch nichts, weil ihr verliert die wichtigste Information, nämlich das vorletzte Wort, also in dem konkreten Beispiel. Die gleichen Wahrscheinlichkeiten, ihr habt das vorhin schon bei einem einfacheren Beispiel gesehen. Ihr müsstet euch also stattdessen jetzt eine Markov-Kette als Matrix in der zweiten Ordnung repräsentieren. Das heißt also für Paare aus Worten, die da eine Zeile bilden. Und wenn ihr euch das jetzt grob überlegt, wenn euer Vokabular n Wörter hat, dann würde diese Matrix n Quadrat Zeilen bekommen. Und das Spiel wird entsprechend schlimmer, wenn ihr eine Markov-Kette dritter, vierter, fünfter Ordnung versucht, auf diese Art zu repräsentieren. Lange Rede, kurzer Sinn, das hier skaliert nicht besonders gut. Und eine der wichtigsten Ideen bei einem Transformer ist, dass ein Transformer in der Lage ist, Informationen auf eine gewisse Art zu komprimieren. Das heißt also, wo eine Markov-Kette als ein sehr steifes, aber trotzdem effizientes Konstrukt versagt, weil es irgendwann zu groß wird, ist irgendwie ein Transformer in der Lage, sich auf die wichtigen Informationen in eurem Text zu konzentrieren. Und das ist einer der größten Durchbrüche in dieser ganzen Geschichte. Gehen wir den nächsten Schritt weiter. Satzbeispiele Nummer 4, und ich denke, das ist das letzte Satzbeispiel. Ich lese wieder den ersten Satz mal auf Englisch vor. Check the program log and find out whether it ran, please. Check the battery log and find out whether it ran down, please. Auf Deutsch ausgedrückt, wir haben wieder ungefähr das gleiche Problem. Wir haben ein Wort, was entscheidet, wie der Satz endet. Einmal ist es das Wort Programm, einmal ist es das Wort Batterie. Die eigentliche Entscheidung wird über das Wort down gefällt. Das ist das, was wir in Anführungszeichen irgendwann mal vorhersagen wollen. Das ist das Wort, was da vielleicht kommt. Ihr seht also, die Information liegt jetzt nicht nur zwei Positionen zurück, sie liegt deutlich, deutlich weiter zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 oder 9 Positionen. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht konzentriert genug zum Zählen. Aber sie liegt weit genug zurück, dass das Problem mit Markov-Ketten interessant wird, sagen wir mal so. Jetzt kommen so langsam die ersten Tricks, die deutlich Richtung Transformer gehen. Sogenannte Skips. Also ich lasse Wörter dazwischen weg oder ich schaue mir Permutation einfach nur aus zwei Wörtern an. Das heißt also, ich permutiere alle Wörter, die es gibt, zu Paaren aus zwei und sage, aus welchen zwei Wörtern lande ich am wahrscheinlichsten bei welchen nächsten Worten. Da seht ihr quasi jetzt mal symbolisch hervorgehoben, Battery and Ran führt sehr wahrscheinlich zu Down und Program and Ran führt sehr wahrscheinlich zu Please und deutlich unwahrscheinlicher zum jeweils anderen Ergebnis. Das heißt, man reduziert das im Prinzip auf eine Markov-Kette zweiter Ordnung, das ganze Spiel, einfach nur jetzt mal hier konzeptionell und lässt einfach mal ein paar Wörter dazwischen weg. Das geht. Und schon hat man wieder die Komplexität des Problems deutlich reduziert. Diese Idee nennt sich Skips. Und dadurch, dass ich einfach mir überlege, mit welcher Wahrscheinlichkeit das nächste kommt, habe ich so einen Effekt von einer Abstimmung. Das heißt, ich habe wieder statistische Wahrscheinlichkeiten, wie ich zum nächsten Ziel komme. Auch das kann man wieder in eine Matrix packen. Und hier sind ganz bewusst diejenigen Übergänge, die es nicht gibt oder die sinnlos sind, mit einem leeren Feld markiert. Sie sind einfach der Vollständigkeit halber mal drin gelassen. Und diejenigen, die auftauchen können, sind hiermit entsprechend 0, 0,5, 1 gekennzeichnet. Also ich sage mal die wichtigen Übergänge. Und ihr seht, wir haben ja schon eine gewisse Form von einem Filtern. Also ihr seht, wir haben das auf ein Problem zweiter Ordnung reduziert. Damit ist die Matrix relativ überschaubar, obwohl der Text schon komplizierter ist. Wir haben eine ganze Menge weggeplockt. Man könnte das Ding also viel kompakter formulieren. Die Dinge, die nicht vorkommen, könnte man theoretisch weglassen. Und wir haben auch einen recht überschaubaren Satz an Wahrscheinlichkeiten. Und was euch jetzt auffällt, ist natürlich, wir haben hier Übergänge mit Wahrscheinlichkeit 50% in diesem einfachen Beispiel und einige Übergänge, wenige, mit der Wahrscheinlichkeit 100%, wo eindeutig klar ist, was passiert. Aber 50% heißt 50% und wir könnten in die eine oder andere Richtung gehen. Hier ist es üblich, dass sich das System schlussendlich für die Höhe, also eine einfache Möglichkeit, üblich ist der falsche Ausdruck, dass sich das System einfach für das wahrscheinlichste nächste Wort entscheidet. Da sagt man einfach, das System ist gierig, greedy und da hat man eine praktikable Lösung. Aber ich sage mal so, das bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich und es gibt wieder Variationen hier, wie man hier vorgehen kann. Aber was noch interessant ist, ist, dass diese Wahrscheinlichkeiten hier relativ unscharf sind. Ihr könntet euch vorstellen, für ein komplizierteres Problem habt ihr vielleicht Wahrscheinlichkeiten von 56% zu 44% oder von 51% zu 49%. Und die 49% sind immer noch ein berechtigter Ausgang der ganzen Geschichte. Also wie bringt man dem System bei, was jetzt in so einer engen Konstellation doch die richtige Entscheidung ist? Oder wie verstärke ich die Wahrscheinlichkeit der besseren Ergebnisse? So könnte man sich das am besten vorstellen. Und da kommt wieder so eine Idee von Auswahl zum Zuge. Ich springe mal ganz brutal zum nächsten. Man maskiert die ganze Geschichte so ein bisschen. Maskierung ist eine ganz interessante Idee. Man maskiert ganz gezielt diejenigen Dinge, die man für unwichtig erachtet. Das sind dann quasi jetzt hier die Nullen in eurer Maske, in dieser mittleren Zeile. Und die Dinge, die man für wichtiger hält, maskiert man mit einer 1. Das heißt, man pusht künstlich die Wahrscheinlichkeiten, die man für besser hält. Das wirft natürlich eine interessante Frage auf, wie komme ich auf die Maske? Aber anders ausgedrückt, wenn ich eine gute Maske habe, also wenn ich Informationen darüber habe, was wichtig ist, welche Informationen wichtig ist, komme ich auf ein insgesamt besseres Ergebnis und kann künstlich die Wahrscheinlichkeiten in die richtige Richtung pushen. Und genau das passiert auch in diesen Modellen. Es gibt irgendeinen Mechanismus, der in der Lage ist, Dinge clever zu maskieren, um die wichtigen Sachen hervorzuheben. Und diese Idee bezeichnet man als Aufmerksamkeit. Jetzt seid ihr im Prinzip erstmal so am Boden angelangt von dem, was diese Modelle so interessant macht. Sie sind in der Lage, Wichtiges von Unwichtigem irgendwie zu trennen und auch wiederum das auf statistischen Wahrscheinlichkeiten basierend. Das ist der Kern der ganzen Geschichte. Wenn man diese Übergangsmatrix jetzt maskiert, und das sind alles vollkommen willkürlich gewählte Werte, sieht das Ganze schon sehr, sehr überschaubar aus. Ihr seht, da ist eine Menge rausgeflogen. Und streng genommen gibt es jetzt für Battery Run auf der linken Seite nur noch eine Möglichkeit, Down. Und für Program Run gibt es nur noch eine sinnvolle Möglichkeit, Please. Wir sind also wieder zurück im Prinzip zu unseren zwei Sätzen. Wir können eine sinnvolle Vorhersage treffen unter der Annahme, dass wir irgendwie in der Lage waren, eine halbwegs sinnvolle Maske zu wählen. Also sprich, wenn wir die Aufmerksamkeit unseres Algorithmus auf die richtigen Informationen gelenkt haben. Jetzt haben wir immer noch so ein paar kleine Problemchen in dieser Geschichte. Unsere Beispiele bis jetzt waren einfache kleine Sätze. Die menschliche Sprache oder unsere Sprache oder welche Sprache immer ihr sprecht, sind deutlich komplizierter. Je nach Sprache reden wir von Hunderttausenden von Wörtern an Vokabular. So eine ungefähre Größenordnung, je nach Definition. Embeddings ist ein wichtiges Konzept in der ganzen Geschichte. Und auch hier, diejenigen, die heute zeitiger schon hier waren, haben wahrscheinlich eine wunderschöne Erklärung dazu gehört, bedient man sich einiger Tricks, um das Problem etwas zu reduzieren. Embeddings sind konzeptionell Gruppen aus Wörtern mit ähnlicher Bedeutung oder sagen wir Gruppen aus Wortelementen. Das kommen wir noch ein bisschen drauf, was ich damit meine, mit einer Art ähnlichen Bedeutung. Ihr versucht also, kontextabhängig Wörter zu Gruppen zusammenzufassen, die ihr dann mathematisch ähnlich behandeln könnt. Nicht absolut gleich, aber ähnlich. Auch hier kommt es also wieder zu einer Art von Kompression. Ihr reduziert euer Problem mit einem gewissen Preis, ihr verliert ein bisschen Flexibilität. Einer der großen Durchbrüche dieser ganzen Technologie ist, dass man dieses Konzept halbwegs verstanden hat und dass trotzdem die Texte hinterher noch eine Bedeutung haben und halbwegs sinnvoll aussehen. Die reale Lösung dieser ganzen Geschichte besteht darin, dass man einen hochdimensionalen Raum aufbaut. Also in dem Beispiel hier, ich gehe mal einen Schritt weiter, sehr willkürlich sind die Embeddings zweidimensional gewählt und jedes Wort ist im Prinzip einfach ein Punkt auf einer zweidimensionalen Ebene. Punkte, die nah beieinander liegen, haben sozusagen in meinem Kontext jetzt eine sagen wir mal, ähnliche Bedeutung oder irgendeine Beziehung zueinander. Die hängen irgendwie zusammen, die sind irgendwie aneinander gekoppelt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Embeddingsraum natürlich deutlich mehr Dimensionen hat, was die Darstellung relativ schwierig macht. Aber so kann man sich das schon mal ganz hübsch visualisieren. Also ihr seht, da kommt wieder ein kleiner Kompressionstrick. Und was noch viel interessanter ist, ihr könnt euch die Position der Wörter jetzt wieder als Vektoren darstellen. Vektoren, die n Dimensionen haben, je nachdem, wie groß ihr diesen Raum wählt. Auch hier ist es wieder ein Kompromiss. Wenn man den Raum größer wählt, erhält man sich mehr Informationen. Wenn man den Raum kleiner hält, macht man die ganze Sache aus Rechenleistungssicht etwas überschaubarer. Und auch da fand eine Menge Forschung statt. Und auch diese Probleme wurden so gut gelöst, dass ihr heute Sprachmodelle in Aktion sehen könnt. Eine Information haben wir bis jetzt komplett ignoriert. Als wir unsere Markov-Ketten angefangen haben, so ein bisschen auseinanderzuziehen, also sprich, als wir das Problem mit mehr als zweiter Ordnung lösen wollten. Ich habe euch ja erste und zweite Ordnung gezeigt und dann habe ich euch ein Beispiel gezeigt, das hätte man mit achter oder neunter Ordnung theoretisch lösen müssen. Haben wir eine Information ganz bewusst gekillt, also entfernt, und das war die Reihenfolge. Wir haben uns nur angeschaut, kam das Wort schon vorher vor. Wir haben uns nicht die Reihenfolge angeschaut. Wie ihr sicherlich auch aus eurem Sprachgebrauch kennt, ein und derselbe Satz, bei dem man zwei Wörter vertauscht, hat eine komplett andere Bedeutung in vielen Fällen. Also die deutsche Sprache ist so relativ anfällig, andere Sprachen sind viel anfälliger für dieses Problem. Das heißt, wir müssen irgendwie Reihenfolge erhalten. Reihenfolge transportiert auch eine Bedeutung. Und da kommt diese Idee von Positional Encoding ins Spiel. Und ich muss sagen, ich habe auch lange gesucht, bis ich irgendwie eine Erklärung gefunden habe. Selbst der Autor dieses wunderschönen Textes, den ich euch dann nochmal an die Hand gebe, hat selbst geschrieben, dass er trotz langer Suche keine so schöne grafische Erklärung gefunden hat. Aber man kann es sich mathematisch vorstellen, indem man irgendwie die Position von den Wörtern in diesem Embedded Space, also in diesem Raum, diesen endimensionalen Raum, ein bisschen stört, indem man die ein bisschen hin und her wackelt. Und wenn euch das jetzt ein bisschen spanisch vorkommt, ja, das ist es, aber man hat im Prinzip einfach experimentiert mit Wegen, die irgendwie diese Idee von Reihenfolge repräsentieren. Und das ist etwas, was man in diesen Embedding-Raum versteckt. Und das funktioniert ganz gut, gibt es auch verschiedene Methoden dazu, leider keine wunderschöne grafische Erklärung, aber stellt es euch vor als einen geometrischen Vorgang da drin, der diese Informationen euch erhält. Jetzt gibt es noch eine ganze Menge Probleme, über die man in einer vernünftigen Vorlesung gehen könnte. Und ich möchte sie einfach nur ganz kurz ansprechen, schon alleine mangels wunderschönen Bildern dazu, die man in 5 Minuten erklären kann. Ein grundlegendes Problem beim maschinellen Lernen und bei dieser Art von Berechnung ist, dass ihr differenzierbare Funktionen oder Funktionen, die für euren Computer einfach differenzierbar sind, verwendet. Und da geht man viele, viele Kompromisse ein, damit euer Computer das Problem vernünftig lösen kann, damit die Algorithmen da drin stabil laufen und nicht in irgendeine Richtung wegdriften, die ihr nicht haben wollt. Und dieses Problem aus Differenzierbarkeit, die euer Computer vernünftig handhaben kann, also numerische Differenzierbarkeit, führt dann zu, zur Wahl von gewissen mathematischen Funktionen, die für ein bestimmtes Thema aus Sicht eures Computers sehr gut geeignet sind, aber mathematisch nicht besonders ideal sind. Man geht also viele miese Kompromisse ein, damit euer Computer das überhaupt noch berechnen kann. Einer dieser Kompromisse ist die argmax-Funktion gegen die softmax-Funktion. Argmax ist einfach eine Idee, ihr habt unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten und ihr zieht eine künstliche Grenze, so wie wenn ihr den Kontrast in einem Foto hochzieht. Ihr legt euch einen Schwellenwert fest und alle Helligkeiten in einem Foto unterhalb des Schwellenwertes knallt ihr einfach auf 0. Na, da wird das Foto dunkel und alles oben drüber auf 1, da wird das Foto weiß. Ihr macht also ein glattes Schwarz-Weiß-Foto daraus. So kann man sich Argmax am besten vorstellen. Ihr repräsentiert dann von mir aus den hellen Wert als eine 1 und den dunklen Wert als eine 0, eliminiert dadurch quasi eine gewisse Unschärfe und bekommt ein klareres Bild. Argmax bzw. die Resultate daraus haben den hässlichen Nachteil, dass das mit der Differenzierbarkeit im Sinne eures Computers nicht so weit her ist, weswegen man sich hier einer anderen, weicheren Lösung bedient. Langes, langes Thema für sich, gibt es wunderschöne, Erklärungen dazu, aber diese Kompromisse führen wiederum zu anderen, kleinen Fallen. Und da wir jetzt bei Aufmerksamkeit waren, dieser spezielle Kompromiss führt dazu, dass dieser Mechanismus der Aufmerksamkeit, der uns eigentlich gerade erst erlaubt hat, uns auf wichtige Aspekte in einem Text zu konzentrieren, also diese Kompression zu ermöglichen, sich plötzlich nur noch auf einen Aspekt konzentrieren kann. Also wir haben so eine Art Markov-Kette erste Ordnung draus gemacht, wobei wir nicht so genau wissen, wo unsere Aufmerksamkeit gerade hingeht. Und das ist ungünstig. Wir haben also einfach nur, um Differenzierbarkeit zu gewährleisten, um das Ding irgendwie zu trainieren, haben wir gerade unsere Aufmerksamkeit kaputt gemacht. Und die Lösung an diesem Spiel nennt sich Aufmerksamkeitsköpfe, Attention Heads. Das heißt also, wir bauen einen Algorithmus, der mehrfach Aufmerksamkeit aufbaut und dadurch Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Teile des Textes, der Informationen lenken kann. Also ihr seht, wir bewegen uns jetzt auf sehr obskurem Kompromissterritorium, um das Ganze irgendwie ins Ziel zu bringen. Ein kleines Wort über die Texte. Wir haben ja die ganze Zeit über Zahlen gesprochen und über Wörter. Und jetzt werde ich feststellen, dass viele Wörter relativ ähnlich sind in unserer Sprache und vor allen Dingen zwischen Plural und Singular sich, sondern nur minimal unterscheiden. Aber wenn ich ein Wort im Plural und ein Wort im Singular habe, dann habe ich genau genommen zwei Informationen, die ich voneinander trennen muss. Erstmal den Gegenstand selbst, das Wort, und die Information, dass es Plural oder Singular ist. Jetzt ist das vielleicht noch ein relativ einfaches Problem, mit Plural und Singular das zu erklären. Bei Zeitformen ist es schon deutlich komplizierter und bei richtigen Sprache wird es unendlich kompliziert. Und hier bedient man sich einer ganzen Menge an Ideen, wie man quasi anstatt Wörter zu betrachten oder nur Buchstaben, Buchstaben sind, sagen wir, vergrößern das Problem unendlich, Wörter sind genauso ungünstig, wie man einen Kompromiss findet. Und diese Idee nennt sich Tokenization. Das heißt also, anstatt alle Wörter durchzunummerieren und dafür One-Hot-Vektoren zu vergeben, wählt ihr Tokens, also das können Wortgruppen, Buchstabengruppen sein. Und was man typischerweise macht, das habe ich jetzt einfach mal von dem Tokenizer von OpenAI genommen, das ist der Abstract dieses kleinen Vortrages, der sucht nach Buchstaben, die besonders oft zusammen vorkommen und betrachtet die als einen Token. Gibt es einen wunderschönen Algorithmus dazu, den kann man sich wunderschön visualisieren, aber hier seht ihr das einfach mal als so ein kleines Beispiel. Jeder Token, also Gruppe an Buchstaben, ist hier farblich hervorgehoben, so wie das OpenAI für ChatGPT 3.5 beispielsweise machen würde. Das ist auch ein Thema, über das ihr, wenn ihr selbst mit sowas spielt, euch Gedanken machen müsstet. Jetzt habt ihr so ein bisschen Begrifflichkeiten gesehen, jetzt kommen wir auf das Herz der ganzen Geschichte. Wieder auf den Vortrag von heute früh verwiesen, das ist das eigentliche Diagramm aus diesem 2017er Paper, wo ihr so Sachen wie diese Multi-Attention-Heads seht, wo ihr die Embeddings in Aktion seht und noch ein paar andere kleine Komponenten. Ganz oben zum Beispiel dieses Thema, was ich noch ganz vorsichtig angesprochen habe, Softmax. Was ist an dem Diagramm noch so interessant, implizit? Was sieht man jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick? Wir reden hier immer noch von maschinellen Lernen, wir reden immer noch von neuronalen Netzen. Aber wer von euch noch bei dieser ganzen Ära der Bildklassifikation vor ungefähr knapp 10 Jahren dabei war, wird sich erinnern, dass man damals riesige neuronale Netze aufgebaut hat aus unheimlich vielen Schichten und Neuronen, um zum Beispiel sinnbildlich die Katzen von den Hunden auseinanderzuhalten. Und der Wettbewerb war, wer kriegt das quasi gerade noch mit der Rechenleistung, die er sich kaufen kann, hin, halbwegs praktikable Ergebnisse zu liefern. Man hat verrückte Architekturen gebaut. Das Interessante, was ihr bei diesen Sprachmodellen aus meiner Sicht seht, ist, dass dieser Teil, der hier neuronales Netz ist, sehr, sehr klein und überschaubar ist und die meisten anderen Sachen, wie ihr jetzt vielleicht angedeutet bei mir gesehen habt, einfach nur statistische Tricks sind. Sprich, man hat sich sehr viele Gedanken gemacht, wie man die Daten aufbereitet. Das neuronale Netz selbst ist unheimlich klein im Verhältnis und auch das, was dann wieder die, nennen wir es mal Vorhersage oder Klassifikation, also die Ausgabe der ganzen Geschichte ist, beruht mehr auf Statistik, denn auf dem eigentlichen Maschinenlernteil. Und das ist eigentlich der aus meiner Sicht wichtige Kern in der ganzen Geschichte, weswegen dieses Diagramm so interessant ist. Ich hüpfe mal ein Bild weiter. Jetzt hatte ich euch ganz am Anfang gesagt, Wetter und Sprache, also es geht nicht nur um Sprache und ich habe einfach bloß mal vor uns bei Google Scholar Niederschlagsvorhersagen, also das, was ich so persönlich als mein Spielbeispiel für mich nehme, um Dinge auszuprobieren, mal reingehauen und da seht ihr, wir sind jetzt bei 19.000 Treffern. Ich würde euch da, wenn ihr euch in der Richtung nur als Inspiration informieren wollt, zum Beispiel Experimente vom britischen Wetterdienst empfehlen, zusammen mit Microsoft. Die haben wirklich recht beeindruckende Ergebnisse. Einfach nur so bei ersten kleinen Versuchen vor 3-4 Jahren gemacht. Mittlerweile ist das ein heißes Forschungsthema, dass man quasi Wetterdaten in so ein System reinfüttert und dass die Aufmerksamkeit, die ihr jetzt gesehen habt, sozusagen auf Merkmale in den Wetterdaten gelenkt wird. Also mein Lieblingsbeispiel sind so Sachen wie Steigregen, die in Wettermodellen heutzutage selten ordentlich abgebildet werden. Also wenn ihr eine Vorhersage von einem Niederschlagsradar zum Beispiel beim Deutschen Wetterdienst oder beim Kachelmann seht, dann werdet ihr feststellen, dass da Sachen wie Steigregen im Harz oder im Erzgebirge, die da eigentlich auftauchen müssten, fast immer falsch repräsentiert sind für die nächsten 6 Stunden. Und das sind Dinge, die solche Systeme wunderbar erfassen können. Die Aufmerksamkeit kann sich genau darauf einpegeln. Finde ich absolut faszinierend und würde ich euch empfehlen, auch wenn ihr euch das Thema in anderen Forschungsanwendungen interessiert, alles, was man als eine Sequenz, also aus Zahlen repräsentieren kann, wo es um die Vorhersage der nächsten Zahl geht, ist ein valides Ziel. Und Wetterdaten sind also in dieser Hinsicht nur ein kleines Beispiel und Sprache ist eigentlich auch nur ein kleines Beispiel. Wahrscheinlich das beeindruckendste, aber nicht das einzige. Zu guter Letzt die Quellen. Zuallererst das Paper, was ich euch, auch wenn ihr vielleicht nicht vom Fach seid, empfehlen würde zu lesen. Ich bin auch nicht vom Fach. Ich habe es gelesen, ich finde es faszinierend. Es hat mich mehrere Tage gekostet, erstmal nur die Begrifflichkeiten zuzuordnen. Das zweite ist ein Blogpost, von dem ich einen Teil meiner Bilder geklaut habe, mit freundlicher Genehmigung bzw. Lizenz des Autors. An der Stelle würde ich euch wirklich empfehlen, 2-3 Tage kann man wunderschön durcharbeiten. Er bemüht sich, das Ganze anschaulich zu erklären. Ich habe das euch jetzt auf 1 Stunde zusammengefasst. Und zu guter Letzt nochmal der Vortrag vom Herrn Christen heute früh, 11.30 Uhr hier in diesem Raum. Wird sicherlich als Aufzeichnung irgendwann demnächst online zur Verfügung stehen. Er geht nochmal auf die gleiche Problematik aus einer leicht anderen Betrachtungsweise und wahrscheinlich sogar an manchen Stellen deutlich tiefer als ich ein. Ich habe mich versucht, darauf zu konzentrieren, euch diese Idee von Zahlen hier zu vermitteln. In diesem Sinne, das wär's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Okay, hat jemand eine Frage?
Bitte.
Moment.
Moment, Moment.
An. Ist vielleicht eine grundsätzliche Frage, was KI leisten kann oder insbesondere jetzt konkret, was diese Sprachmodelle leisten können. Wir haben jetzt viel gehört, wie es prinzipiell funktioniert, wir haben Wahrscheinlichkeiten gehört, was käme als nächstes für ein Wort, Wortgruppe. Das würde bedeuten, dass diese Sprachmodelle nur das vorhersagen können, was wir schon mal gezeigt haben. Die Frage ist dahinter, können diese Sprachmodelle oder der KI insgesamt Probleme lösen, die wir heute noch gar nicht kennen? Oder können sie Lösungen finden oder Dinge erkennen, zum Beispiel ein Programm, mir einen Quelltext eines bestimmten Programms in Python oder was auch immer, generieren, den noch nie ein Mensch geschrieben hat und der auch noch funktioniert. Mein Verständnis ist, so wie wir Menschen lernen oder wie wir Kinder in die Schule schicken, wir lernen an Beispielen. Und das alles, was wir bis heute gehört haben, ist immer, wir brauchen die Beispiele, wir brauchen die Wahrscheinlichkeiten, Übergänge, weil das ist das Training, was quasi die Wichtungen dann betrifft. Es wird auch bedeuten, im Umkehrschluss, das, was ich nie gezeigt habe, was ein Lehrer einem Schüler nie gelernt hat, könnte eine Maschine nicht lernen. Wir Menschen können aber, auch wenn unser Lehrer uns nicht alles gezeigt hat, neue Schlüsse und Erfahrungen ziehen. Das heißt, da sehe ich eine Grenze, wo Menschen in der Lage sind, aufgrund ihrer Intelligenz Dinge und Probleme zu erkennen, die sich noch nie ein Mensch gestellt hat, wie Einstein Probleme lösen konnte, die Newton nie für möglich gehalten hat, weil er anders gedacht hat. Eine KI, ein Sprachmodell könnte sowas nach meiner Meinung nach nicht. Wie ist da die Meinung der Experten dazu?
Philosophische Frage, sage ich jetzt einfach mal.
Dann machen wir es mal konkret auf die Sprachmodelle.
Ein Sprachmodell kann was Ähnliches, was ein Mensch macht. Das kann Dinge rekombinieren, die es schon gesehen hat. Du als Mensch rekombinierst Dinge, die du schon gesehen hast. Ich als Mensch die Modelle genauso. Aber das Entscheidende ist, du hast Dinge gesehen oder, sagen wir mal, erfahren und es kommt auf die Rekombination drauf an. Und ich sage mal, die Frage, die du jetzt stellst, geht in Richtung Kreativität. Was ist Kreativität? Und dann bist du auf sehr philosophischem Territorium. Da gibt es wunderschöne Aufsätze dazu und eine Schlammschlacht sondergleichen und die ist, denke ich mal, für die nächsten Jahrzehnte noch, die wird noch weitergehen. Aber wenn wir jetzt bei einem einfachen Sinn, eine lineare Regression kann auch nur das vorhersagen, was du reingesteckt hast. Und so betrachte ich das konzeptionell auch. Nur das, was du reingesteckt hast, kann hinten rauskommen. Jetzt kommt es aber darauf an, wie definierst du das, was du reingesteckt hast. Kannst du etwas darin rekombinieren? Eine lineare Regression kann nichts rekombinieren, aber ein Sprachmodell kann alles rekombinieren, was du reingesteckt hast. Und durch seine Natur, einfach dadurch, dass ein Computer dahinter steckt, kann es das vielleicht sogar flexibler als dein Gehirn, was einfach durch deine Ernährung, durch Sauerstoffzufuhr und ähnliches natürlich etwas eingeschränkt ist, das unsere aller, das ist nicht böse gemeint. Und aus der Sicht könnte etwas rauskommen, was du vielleicht nicht erwarten würdest. Ob das etwas komplett Neues ist, ist eine komplett philosophische Frage. Ja, das ist aus meiner Sicht meine persönliche Definition von Kreativität, sage ich jetzt einfach mal.
Ich würde sagen, letzte Frage, bevor hier die allgemeine Aufbruchsstimmung aufgeht. Ich richte das Mikro nochmal weiter durch.
Du hast ja gesprochen, dass jetzt die Sätze erstmal kodiert werden, also entweder tokenized oder also hast du über Tokenizing und das Positional Embedding gesprochen.
Ja.
Meine Frage ist, wenn jetzt der Inputsatz durch das Tokenizing durchgeht, werden dann diese verschiedenen Tokens einfach mit einem One-Hot-Encoding kodiert und dann weiterverarbeitet oder werden diese verschiedenen Tokens dann nochmal durch das Positional Embedding weiterverarbeitet und dann das Positional Embedding geht ins neuronale Netz über? Oder ist es nur eins von beiden, entweder Tokenizing oder Positional Embedding?
Das sind zwei getrennte Geschichten. Okay. Deine Tokens, das ist das, was du one-hot kodierst. Das ist mal nur, um den Token zu repräsentieren. Das Positional Embedding ist im Prinzip am Ende eine Art Korrektur, die du in dieses ganze System reinaddierst. Das ist im Prinzip einfach bloß eine Störung, die du wie Rauschen reinaddierst in das System irgendwo zwischendrin. Das ist einfach ein separater Schritt.
Okay, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Zusammenfassung.
Danke.